Medizin hautnah, der Tageblatt-Podcast. Wolfgang Stephan im Gespräch.
Heute wollen wir über Long-Covid sprechen, natürlich auch über Covid als solches. Und zu Gast ist die Lungenfachärztin Dr. Ute Lepp mit einer Praxis lange in Stade und fast auch schon lange in Buxtehude. Frau Lepp, wie lange sind Sie jetzt in Buxtehude mit der Praxis?
Seit 2015.
Praxis am Krankenhaus in Buxtehude.
Richtig.
Frau Lepp, Covid-19. Wie hat Covid-19 Ihre Arbeit jetzt als Fachärztin verändert?
Also es hat am Anfang grundsätzlich verändert. Ganz am Anfang ist ja Covid-19 als Lungenerkrankung bezeichnet worden und wir sind sehr intensiv gleich involviert gewesen. Erst später hat man ja festgestellt, dass es doch eine Ganzkörperentzündung ist, eine Erkrankung, die den gesamten Körper betrifft und nicht nur die Lunge, aber natürlich auch durchaus die Lunge. Wir sind natürlich am Anfang auch sehr dabei gewesen, wie können wir uns selbst schützen. Wir hatten am Anfang ja so gut wie überhaupt gar kein Schutzmaterial. Wir wussten überhaupt nicht, wie wir mit der Krankheit umgehen sollen, wie wir mit den Menschen umgehen sollen, die zu uns kommen und fragen, habe ich diese Krankheit? Wir mussten jeden Abend uns fortbilden. Wir haben, ich weiß nicht, wie viel Videoschulungen gehabt zu dieser Erkrankung. Und das ganze Personal hat dann auch mitziehen müssen. Das hat ganz viele Neuerungen über das ganze Jahr über gegeben. Und jetzt kann man sagen, sind wir so weit, dass man sagt, man weiß doch einiges, aber noch nicht alles. Und man kann doch den Patienten, den Betroffenen, insbesondere auch denen, die die Krankheit immer noch in sich tragen, sozusagen einige Ratschläge geben.
Fangen wir nochmal ganz vorne an. Was schätzen Sie, wie viel Prozent der Patienten sind Covid-Patienten, sowohl akut als auch Long-Covid-Patienten?
Im Moment betreuen wir in unserer Praxis vor allem Long-Covid-Patienten, gar nicht so sehr die Akuten. Die Akuten werden sehr, sehr gut von den Hausärzten betreut. Und wir schätzen, dass wir zusätzlich mit der Frage, habe ich Long-Covid, was ist das jetzt, wahrscheinlich zusätzlich nochmal 15% unserer Patienten betreuen.
Das heißt, normalerweise war Ihre Praxis ja wie alle Praxen der Fachärzte ausgelastet. Diese 15% der Patienten kommen obendrauf.
Ja, genau. Was durchaus ein Problem darstellt. Ja.
Weil nämlich dann die Nicht-Covid-Patienten darunter leiden müssen.
Ja, aber auch die Nicht-Covid-Patienten haben zum Teil ja auch Angst, vor allem am Anfang. Also so im April 20, da hatten viele ja große, große Angst, in die Praxis zu kommen. Viele Termine sind abgesagt worden, ich möchte nicht kommen. Wir waren auch oft im Zweifel, sollen wir diese oder jene Patienten wirklich mit ihren Sauerstoffgeräten in unsere Praxen holen? Was können wir denen zumuten? Infizieren die sich womöglich? Und da war doch einige Zeit, wo unsere Patienten, die wir dauerhaft betreuen, schlecht betreut waren, weil sie nicht mehr kamen und wir sie nicht mehr erreichen konnten.
Das heißt, Covid wird auch Auswirkungen auf Patienten haben, die nicht infiziert sind.
Auf jeden Fall. Also was ich zum Beispiel sehe, ist gerade meine Patienten mit der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung, also die,
chronisch,
Erkrankung mit den engen Bronchien, häufig bei Rauchern oder Ex-Rauchern, die dauerhaft eben enge Bronchien haben und Luftnot und zum Teil auch sauerstoffpflichtig sind, bei denen sehe ich einen akuten Mangel an körperlicher Bewegung. Die Bronchien bleiben bei diesen Menschen immer eng und wir sind darauf angewiesen, dass die das irgendwie versuchen zu kompensieren, also wegzustecken, indem sie sich gut trainieren. Und dieses Training ist vollständig weggefallen. Einerseits, weil zum Beispiel die Lungensportgruppen nicht mehr stattfanden und andererseits, weil man auch diese kleinen Gänge nicht mehr gemacht hat. Man ist ja nicht mehr mal schnell zum Supermarkt, um einen Hefewürfel zu holen, sondern man hat gedacht, oh Gott, nee, mach das lieber dann doch mal am Samstag mit allen anderen Sachen auch, dann koche ich das jetzt heute halt nicht. Und ich habe zum Beispiel zwei Patienten, die immer einen Schrittzähler bei sich haben. Und die haben ja unabhängig voneinander erzählt, der eine, dass er 2000 Schritte pro Tag weniger macht und der andere 2500 Schritte. Und wir sehen das, dass alle jetzt plötzlich kommen und sagen, ich bin gar nicht mehr so belastbar, obwohl sie nie erkrankt waren an Covid-19. Und auch, dass sie eben sagen, ich habe vermehrt Belastungsluftnot und durchaus auch eine gewisse Gewichtszunahme.
Ich weiß von Ärzten, die mir berichtet haben, dass sich auch das Klima in der Praxis durch Covid verändert hat. Das ist rauer geworden im verbalen Umgang. Ist das auch bei Ihnen so? Werden Ihre Beschäftigten schon härter angegangen, als es vor Covid war?
Es gab vor Covid schon so eine Tendenz, muss man sagen. Schon so 2-3 Jahre vorher fing das an, dass der Ton rauer wurde, aber das ist inzwischen stärker geworden. Ich kann das zum Teil auch durchaus verstehen. Ich glaube, die gesamte Bevölkerung ist inzwischen auch am Ende der Nerven. Nur die Mitarbeiterinnen von mir, die da vorne sitzen und versuchen, irgendwie Termine auszugeben und die halt auch keine immer haben, die können da überhaupt nichts dafür. Und wenn die dann so angegangen werden, dann ist das wirklich schade, weil gerade die medizinischen Fachangestellten, die wir alle haben, in den Hausarztpraxen, in den Facharztpraxen, die sind an vorderster Front und das sind die, die eigentlich unglaublich viel geleistet haben in den letzten 1-3 Jahren und die leider auch noch viel leisten werden in den nächsten Monaten.
Gibt es da auch tatsächlich verbale Übergriffe? Also werden Patienten auch laut?
Ja. Ja, auch laut. Auch, es gibt auch durchaus körperliche Angriffe. Ja. Und das tut mir auch unheimlich leid. Also da stehe ich aber auch auf der Seite meiner Mitarbeiterinnen, dass ich dann auch durchaus einen solchen Patienten dann der Praxis verweise. Das darf ich auch, weil man muss wirklich sagen, dann ist das Vertrauensverhältnis nicht mehr da.
Unser Thema heute sind ja die Long-Covid-Patienten. Wie viele Long-Covid-Fälle haben Sie so, wenn Sie das prozentual, Sie brauchen jetzt keine Zahl zu nennen, so prozentual, wie viel betreuen Sie?
Ja, das sind so etwa 10-15% zusätzlich zu denen, die wir sowieso betreuen. Zum Teil sind das aber auch ja Patienten, die wir schon kennen, die zusätzlich zu ihrer Atemwegserkrankung jetzt auch eine Covid-Erkrankung bekommen haben. Wichtig wäre mir hier nochmal die Definition dieser Krankheit.
Genau, da wollte ich jetzt hin. Es sind genau, ja nicht das, nur Lungenpatienten bei Ihnen, sondern genau. Wie macht sich Long-Covid bemerkbar?
Genau, sagen wir mal also so. Es handelt sich um Menschen, die eine Covid-Erkrankung hatten. Und es ist so, dass die Beschwerden bei einer Covid-Erkrankung lange anhalten. Und man spricht von einer akuten Covid-Erkrankung zwischen 1-4 Wochen. Wenn die Beschwerden länger als 4 Wochen anhalten, spricht man von einer Post-Covid-Erkrankung. Und wenn sie länger als 12 Wochen anhalten, dann spricht man von einer Long-Covid-Erkrankung. Wir betreuen viele Long-Covid-Patienten, einfach weil sich zum Teil auch rumgesprochen haben, dass wir uns da ein bisschen drum kümmern. Das ist aber beileibe nicht so, dass die alle nur Lungenprobleme hätten. Natürlich kommen die und sagen, ja, ich habe so einen Brustdruck, ich habe so Luftnot, wenn ich mich körperlich belaste. Die erzählen uns aber auch von einer absoluten Erschöpfung, eine Erschöpfung, die man sich kaum vorstellen kann. Und die erzählen uns auch von Konzentrationsstörungen, die haben zum Teil Herzklopfen starkes, wenn sie sich belasten oder auch in Ruhe. Aber besonders einschränkend ist eben diese absolute Erschöpfung und auch die Konzentrationsstörung und eben die Luftnot bei körperlicher Belastung.
Und gibt es dafür medizinische Indikationen? Also gibt es dann körperliche Schäden, die diese Menschen davongetragen haben?
Nicht immer. Erstaunlicherweise ist das so, dass das auch Menschen betreffen kann, die gar keine schwere Covid-Erkrankung durchgemacht haben. Es ist natürlich so, wenn jemand eine schwere Covid-Erkrankung durchgemacht hat, auf Intensivstation lag, womöglich beatmet war, dann ist verständlich, dass da keine Muskulatur mehr da sein kann und dass diese Menschen lange brauchen, um wieder ins tägliche Leben zu kommen. Aber es betrifft eben auch manchmal unsere Patienten, die gar nicht schwer erkrankt waren, die dachten nach 2 Wochen, jetzt ist ja alles gut. Sich wieder bewegen und plötzlich sagen, oha, jetzt geht das ja alles gar nicht. Was ist denn plötzlich mit mir los?
Und es sind vor allen Dingen nicht nur die älteren Mitbürger, ne?
Richtig, es können auch ganz junge sein. Es sind auch Menschen, die mitten im Arbeitsprozess stehen. Wir haben welche, die Sportler waren. Bekannt ist ja vor allem die sich zum Beispiel in Ischgl infiziert haben, die ja Sportler waren, die Skifahrer waren und von einem Tag auf den anderen da aus dem täglichen Leben gerissen werden. Und viele haben eben doch Beschwerden an verschiedenen Organsystemen, sodass wir auch versuchen, mit Kollegen aus anderen Fachrichtungen dann zusammenzuarbeiten. Zum Beispiel mit Herzspezialisten, mit der Frage, haben die nicht doch vielleicht eine Herzmuskelentzündung, was wir gar nicht so häufig sehen. Wir arbeiten mit den Röntgenärzten zusammen, um zu sehen, haben die vielleicht doch irgendwelche Langzeitschäden einer Lungenentzündung bei Covid-Erkrankung, was wir auch gar nicht so oft sehen. Wir arbeiten mit den Neurologen zusammen, also mit den Nervenärzten, die nochmal überprüfen können, warum liegen vielleicht solche Konzentrationsstörungen vor, und versuchen dann für die Patienten Konzepte zu entwickeln, was gar nicht so einfach ist, weil
die Ansatzpunkte fehlen.
Ja, und wir alle ja erstmal lernen. Wir lernen das ja alle. Wir machen Fortbildungen auf dem Gebiet, viel auf dem Gebiet machen Rehabilitationskliniken, also Reha-Ärzte, die uns auch schulen, weil wir können nicht alle diese Betroffenen in die Reha-Kliniken schicken.
Lassen Sie uns nochmal über den Punkt reden, wenn keine organische Erkrankung diagnostiziert werden kann, weil sie nicht vorhanden ist, die Patienten aber trotzdem leiden.
Ja.
Ist das dann nicht auch eine Frage von Glaubwürdigkeit? Also kommt dann der Mediziner nicht auch mal auf den Gedanken, dass er sagt, ob da wirklich was nicht in Ordnung ist? Oder hat man dann einen Hypochonder vor sich?
Also das ist ja auch das Problem dieser Betroffenen. Deswegen melden sie sich ja auch und sind hoch erleichtert, wenn wir sie ernst nehmen. Natürlich muss man schauen, ob nicht doch mal eine Depression dahinter steht. Ja, das kann ja sein, dass die vorher sich schon abgezeichnet hat und über diese schwere Erkrankung nochmal so richtig zum Ausbruch gekommen ist. Interessanterweise hat man auch festgestellt, dass eine Covid-Erkrankung zum Beispiel ein Schlafapnoe-Syndrom auslösen kann. Das bedeutet ja, dass die Patienten nachts nicht richtig atmen, durch diese Atempausen aufwachen, deshalb gar nicht zu einem Tiefschlaf kommen und dann den ganzen Tag über müde sind. Und es scheint so zu sein, dass vereinzelt Patienten über eine Covid-Erkrankung so etwas entwickeln können. Wir wissen noch gar nicht, es könnte sein, dass das nicht auf Dauer besteht, sondern nur übergangsweise, bis die Erkrankung abgeklungen ist. Insofern müssen wir natürlich auch immer nach organischen weiteren Krankheiten suchen, aber wir müssen die auch ernst nehmen. Und was eben so typisch und so ungewöhnlich für diese Krankheit ist, ist etwas, dass unsere Patienten erzählen, dass sie einen Tag sehr gut belastbar sind und den anderen Tag überhaupt nicht. Und wenn die sich trainieren, und wir haben ja zu allen gesagt, du musst dich wieder trainieren, wir wissen ja, es ist eine Entzündung der kleinen Blutgefäße, wahrscheinlich waren auch die Muskulatur entzündet, du musst dich jetzt wieder trainieren, dass die wieder aufgebaut wird. Wenn die über eine bestimmte Grenze hinausgehen, dann fallen die von einer Minute auf die andere so in ihrer Leistungsfähigkeit ab, dass die 2-3 Tage überhaupt nichts machen kann.
Lassen Sie uns nochmal vielleicht den Punkt rausarbeiten. Was sind die häufigsten Symptome, die Ihnen begegnen von Long-Covid-Patienten?
Diese absolute Müdigkeit und Abgeschlagenheit, Luftnot bei körperlicher Belastung, Schmerzen, Druckgefühl im Brustkorb, Luftnot, hatte ich glaube ich schon gesagt, genau, und Konzentrationsstörungen.
Konzentrationsstörung ist vielleicht so ein Stichwort. Ich habe mit einer Covid-19-Patientin gesprochen, die seit einem Jahr diese Probleme hat, und sie sagt, ihr fehlt Erinnerungsvermögen. Also ihr Beispiel ist, sie kann keine Netflix-Serie mehr gucken, weil bei der Serie ist logisch, man muss sich erinnern, was vorher passiert ist. Ja. Und sie sagt, ich kann mich nicht mehr erinnern.
Ja, also was ich auch höre, ist, dass Betroffene sich nicht mehr auf Texte konzentrieren können, zum Beispiel Büroangestellte, die nicht mehr einen Text durchlesen können, weil sie dann merken, dass sie so ermüdend oder dass sie gar nicht mehr aufnehmen, was sie da lesen, die nicht mehr so lange auf den Bildschirm schauen können, weil sie plötzlich nicht mehr erfassen, was da drauf ist, oder auch das Dreidimensionale, also dass man so einen Betroffenen bittet, zeichne mal einen dreidimensionalen Würfel auf, und das geht plötzlich nicht mehr, was wir ja alle irgendwann mal in der Grundschule konnten.
Frau Lepp, welches Organ ist denn da geschädigt oder welches Organ ist dann beeinträchtigt?
Ja, das wissen wir nicht ganz genau. Das ist noch nicht ganz genau bekannt. Man weiß auch noch nicht hundertprozentig, wie diese Long-Covid-Erkrankungen überhaupt entstehen. Da gibt es verschiedene Thesen dazu. Gibt es von einigen da tatsächlich Daten, dass vielleicht die Entzündung der Blutgefäße eine Rolle spielen oder dass noch Viren im Körper zurückbleiben und immer noch eine Krankheit vorliegt? Es gibt auch Hinweise, dass es vielleicht genetische Ursachen gibt dafür, dass bestimmte Oberflächen, so Antennen, die wir auf bestimmten Zellen haben, dann empfindlicher werden auf diese Covid-Erkrankungen und diese Menschen, die diese Antennen haben, dann so eine Erkrankung bekommen. Aber hundertprozentig wissen tut man das überhaupt nicht.
Für eine Medizinerin wie Sie ist das ja vermutlich sehr ungewöhnlich, dass Sie es mit Erkrankungen zu tun haben, die für Sie völlig neu sind. Das heißt, normalerweise können Sie bei Ihren Patienten, die Sie kriegen jetzt als Lungenfachärztin, relativ schnell ja eine Diagnose stellen, weil Sie es einfach gelernt haben, Sie haben die Erfahrung. Jetzt werden Sie mit Symptomen konfrontiert, die Sie gar nicht kennen.
Richtig, also wir sind ja auch mit einer Krankheit konfrontiert worden, die wir nicht kennen. Ich glaube, der Wissenszuwachs in den letzten ein, dreiviertel Jahren ist immens und man muss sagen, es ist toll, was die Wissenschaft da geschafft hat. Ich weiß gar nicht, ob vielen in der Bevölkerung klar ist, was die Wissenschaftler in diesen ein, dreiviertel Jahren geleistet haben, sowohl die Wissenschaftler, die am Reagenzglas arbeiten, als auch die Wissenschaftler, die am Klinikbett arbeiten, an Wissenszuwachs über diese Krankheit.
Das gilt wahrscheinlich aber auch für Sie als niedergelassene Ärztin auch.
Das mag sein, ja. Wir mussten auch viel dazulernen, das muss man schon sagen. Also unsere Wochenenden waren mit Videolernmaterial ausgefüllt.
Ich würde gerne noch mal hinterfragen, diese Vergesslichkeit oder diese Konzentrationsstörung, wie wird dann die behandelt? Also wenn ein Organ betroffen ist, gibt es wahrscheinlich Medikamente, mit denen man vorgehen kann.
Richtig.
Aber gibt es Medikamente gegen Konzentrationsstörungen?
Nein. Also es gibt bestimmte Trainings, die man da machen kann. Wobei auch da, das wird vor allem in Reha-Kliniken gemacht und gerade schwer betroffene Patienten versuchen wir natürlich in Reha-Kliniken unterzubringen, was im Moment gar nicht so einfach ist, weil doch wenig Plätze da sind, wenig Reha-Kliniken, die sich damit gut auskennen. Aber in diesen Reha-Kliniken werden jetzt natürlich auch neue Verfahren zum Teil entwickelt, um das vielleicht zu behandeln. Also die Frage ist ja bei solchen Konzentrationsstörungen, bringt das was, zum Beispiel ich packe meinen Koffer zu spielen oder bringt das nichts oder bringt es etwas Memory zu machen oder ist es besser spazieren zu gehen oder jonglieren oder sowas. Das sind auch alles Dinge, die auch diese Kliniken und die Kollegen in den Kliniken und die Physiotherapeuten in den Kliniken selber jetzt neu lernen müssen. Bringt es etwas, vielleicht hat der ein oder andere den Film gesehen mit Eckhard von Hirschhausen, der hat ja gezeigt, dass manche dieser Menschen dann in Überdruckkammern gehen und Sauerstoff dabei bekommen. Das sind alles im Moment experimentelle Ansätze und auch da müssen wir jetzt lernen, wie wir mit dieser Erkrankung umgehen. Denn bisher haben wir vor allem das Akute versucht zu bekämpfen.
Wobei ja die Reha-Kliniken sicherlich die Ausnahme sind für diese Long-Covid-Patienten. So viele Plätze gibt es nicht, sagen Sie ja selbst. Es ist schwierig, sie unterzubringen. Gibt es denn jetzt auch, bleiben wir im Kreis Stade, gibt es da Therapieplätze für diese Long-Covid-Patienten, Ergotherapie, Physiotherapie? Können die helfen?
Also alle, auch die Ergotherapeuten und Physiotherapeuten, machen natürlich auch Fortbildungen zu dem Thema. Das wird für die auch angeboten. Und wir versuchen dann schon, die Einzelnen, die betroffen sind, bei zum Beispiel einer Atemtherapie unterzubekommen, wenn sie bestimmte Atembeschwerden haben, wenn sie diese Druckgefühle haben und versuchen, ihnen bestimmte Übungen beizubringen. Aber auch da wird man wahrscheinlich noch einiges lernen müssen, ja.
Gibt es denn Hoffnung für diese Patienten? Also was sagen die Studien? Wie lange hält so eine, es ist ja eine Erkrankung, eine Beeinträchtigung. Gibt es da Erfahrungswerte, ab wann sich das Leben wieder normalisiert für Long-Covid-Patienten?
Ja, also das zeigt ja zum Teil schon diese Definition. Viele Patienten sind nach 12 Wochen gebessert. Aber man muss auch denen mit der akuten Erkrankung sagen, es kann sein, dass du noch 2 bis 3 Monate nicht so leistungsfähig bist. Das ist aber bei Grippe durchaus auch so, muss man sagen. Die, die dann länger als 3 Monate sind, da gibt es doch immer wieder welche, die nach 6 Monaten, nach 9 Monaten oder nach 12 Monaten deutlich gebessert wird. Aber denen muss man wirklich sagen, das wird ein langwieriger Prozess sein. Und versuche, die Hoffnung nicht aufzugeben. Aber man weiß, dass bis zu 95% der Betroffenen nach einem Jahr dann deutlich gebessert sind. Aber wenn ich natürlich sage, nach einem Jahr bist du deutlich gebessert, dann kommen schon die Tränen, was ich unheimlich gut verstehen kann. Also dann die Patienten bei der Stange zu halten, zu sagen, das kriegen wir irgendwie hin, ist schon schwierig. Wir haben es ja am Anfang auch viel mit Personal im Gesundheitswesen zu tun gehabt. Das sieht man auch auf den Reha-Kliniken. Das sind ja viel welche, die selber aus dem medizinischen Bereich kommen. Und das muss man jetzt eben sehen, wie die dann auch wieder in den normalen Prozess zurückkommen.
Naja, und sie fehlen ja in den Einrichtungen. Ja. Ich glaube, das ist so ein Aspekt, Sie hatten das im Vorgespräch schon gesagt, dass kaum jemand darüber redet, wie viele Menschen durch Corona auch im Arbeitsprozess fehlen. Also jetzt nicht nur medizinisches Personal.
Richtig. Und das ist ja auch das, was uns vielleicht für die Zukunft Sorge macht. Wenn jetzt doch nochmal diese Omikron-Variante kommt und viele krank werden, das muss ja gar nicht sein, dass die alle ins Krankenhaus kommen, aber wenn die nicht mehr arbeiten können, dann fehlen die im Arbeitsprozess. Und da dürfen einfach in einer Gesellschaft nicht zu viele fehlen.
Wenn wir jetzt den Ausblick wagen, das ist vermutlich bei Corona ganz schwierig. Glauben Sie, dass die Pandemie im nächsten Jahr in den Griff zu bekommen ist?
Ich glaube, das kann überhaupt keiner sagen. Wir sind ja so oft überrascht worden von diesem Virus. Das Virus ist ja immer ein Stück voraus im Vergleich zu uns. Und deswegen gibt es da, glaube ich, überhaupt keine gute Vorhersage. Das wäre immer, wie der Norddeutsche sagt, Spökenkickerei. Zumal wir ja immer noch auch Länder haben, wo viele Menschen gar nicht zu einer Impfung zum Beispiel kommen. Und wir können uns nicht abschotten. Wir sind eine globale Gesellschaft und wir werden immer mit Ländern Kontakt haben, wo nur wenige Menschen eine Impfung bekommen können. Und in diesen Ländern wird es wahrscheinlich auch wieder Varianten geben und man wird sehen, was das bedeutet. Es kann ja auch mal eine gute Variante sein. Man hat es ja zum Beispiel bei der Delta-Variante durchaus auch mal diskutiert, wenn es sehr ansteckende Varianten gibt, die aber nur ganz geringe Beschwerden macht und die anderen sozusagen überdecken mit den schwereren Beschwerden, dann kann das auch mal gut sein.
Warum kann das gut sein?
Weil dann viele krank werden mit geringen Beschwerden und dann hoffentlich immun sind. Aber wissen tun wir das nicht.
Aber ja, auch dann wahrscheinlich immun nur für einen bestimmten Zeitraum.
Ja, das wissen wir ja nicht ganz genau. Das ist ja auch etwas, was wir noch sehen müssen, auch bei der Boosterimpfung. Es wird ja der Wissenschaft, der Politik und auch uns Ärzten häufig vorgeworfen, die wissen ja gar nicht, was sie tun. Erst sagen die eine Impfung, 2 Impfungen, dann sagen sie plötzlich 3 Impfungen. Das ist ja so, dass wir alle dazulernen müssen. Und man hatte schon irgendwann vermutet, dass es wahrscheinlich 3 Impfungen sein müssen, wie es bei vielen Krankheiten auch. Aber man war eben in der Hoffnung, dass es nach 2 Impfungen gut ist. Ist es nicht, das wissen wir jetzt. Aber es ist immer so, dass bei dieser Erkrankung die Erkrankung läuft und die Wissenschaft läuft parallel. Ich habe früher selbst auch in der Wissenschaft gearbeitet, was wir überhaupt nicht gewohnt sind, wenn wir in der Wissenschaft arbeiten, dass wir immer im Scheinwerferlicht sind. Weil normalerweise arbeiten wir am Patientenbett wissenschaftlich oder im Labor wissenschaftlich. Und wenn wir fix und fertig sind, dann schreiben wir das zusammen. Dann wird das noch 5-mal gegengelesen von irgendwelchen Gutachtern. Dann müssen wir es noch 10-mal korrigieren und dann wird es veröffentlicht.
Die Zeit haben Sie jetzt
nicht. Und diese Zeit ist nicht, sondern es ist alles im Scheinwerferlicht. Und wenn was entdeckt worden ist, dann wird es sofort in der Tagesschau gebracht oder im Heute-Journal. Und dann stellt man fest, na, so war es ja vielleicht gar nicht. Man hat doch sehr schnell mit dieser Information, ist man sehr schnell an die Öffentlichkeit gegangen. Und dann heißt es, die wissen nicht, was sie tun. Nee, es ist einfach ein anderes Leben im Moment, wie wir auch begonnen haben. Es ist ein völlig anderes Leben. Und wir verbringen ein Leben im Scheinwerferlicht. Die Wissenschaftler tun das, aber wir Ärzte auch. Und das sind wir so nicht gewohnt. Und das hat auch überhaupt nichts zu tun mit Götter in Weiß oder sowas. Das sind wir ja schon lange nicht mehr. Das waren wir schon nicht mehr, als ich studiert habe. Sondern wir haben immer schon in meiner Ausbildung immer gelernt, den Patienten mitzunehmen, den Patienten zu informieren, der informierte Patient. Aber wenn halt der Arzt noch nicht weiß und nicht genügend informiert ist, weil es die Wissenschaft nicht weiß, dann können wir halt auch unseren Patienten nicht immer informieren. Und das ist das Problem. Jetzt wissen wir schon sehr, sehr viel. Und ich glaube, jeder, der einen guten Hausarzt hat, und wir haben ja extrem gute Hausärzte hier im Kreis und sehr, sehr gute Fachärzte, die wissen, dass wir uns alle sehr große Mühe geben, auf dem letzten Stand zu sein und dieses Wissen mit unseren Patienten zu teilen und die zu informieren und sie auf dem letzten Stand zu halten.
Das heißt, auf die Frage, ob die dritte Impfung, die Boosterimpfung ausreichen wird, werden Sie mir dann vermutlich auch keine Antwort geben können.
Wahrscheinlich nicht, nee, aber ich kann keine Antwort geben. Also es könnte sein, dass diese dritte Impfung für Menschen, die keine Immunschwäche haben, ausreicht, aber für Risikopatienten eben nicht. Das heißt, Risikopatienten sind Betagte, Hochbetagte, Diabetiker, Übergewichtige, Patienten mit chronischer Bronchitis mit engen Bronchien, COPD, Patienten, die Rheuma haben und immungeschwächt sind, Patienten, die nicht Chemotherapie wegen Krebserkrankung bekommen, zum Beispiel wären das. Und da kann es gut sein, dass die auch nochmal eine Auffrischung brauchen. Was uns diese Omikron-Variante aber jetzt bescheren wird, das wissen wir, glaube ich, alle noch nicht. Und das Virus macht uns ja häufig eine lange Nase und zieht an uns leider rechts vorbei, nicht links, weil wir es dann schlechter sehen. Und da müssen wir jetzt sehen, was da passiert.
Frau Lepp, das war bisher ein wunderbares Gespräch, aber erlauben Sie mir noch eine politische Frage. Wenn Sie jetzt an Karl Lauterbach denken, fühlen Sie sich dann besser vertreten als Medizinerin im Gesundheitswesen?
Also ich glaube, dass Herr Lauterbach jetzt der richtige Mensch ist, weil er einfach weiß, was Covid-19 ist. Er versteht das, ist unglaublich belesen, er kennt all diese Studien und man kann sich vorstellen, dass er durchaus in der Lage ist, auch Langzeitperspektiven zu entwickeln. Ich fand zum Beispiel wirklich gut, dass er erstmal einen roten Strich gezogen hat und erstmal geguckt hat, was haben wir überhaupt an Impfstoff, was ist jetzt überhaupt möglich. Und ich finde, er ist auch immer sehr ehrlich. Er war nie einer, der Bevölkerung was vorgemacht hat, um irgendwie gut dazustehen. Wenn irgendwann tatsächlich Covid-19 vorbei ist, wird auch nochmal eine Nagelprobe sein, denn das Gesundheitsministerium und die Gesundheitspolitik ist natürlich mehr als Covid-19. Das ist ja ganz viel. Das ist Digitalisierung im Gesundheitswesen, das sind alle möglichen Erkrankungen, das ist eine Kostenexplosion und alles Mögliche sonst. Und da wird man dann sehen, was er da bringt. Er war aber, muss man ja sagen, in Koalitionsverhandlungen immer schon dabei und hat immer die Gesamtgesundheitspolitik dort auch vertreten für die SPD. Und ich denke schon, dass er auch für die anderen Themen durchaus einen Überblick haben wird.
Das heißt, Sie haben sich gefreut, als Sie gehört haben, dass Karl Lauterbach Gesundheitsminister wird.
Ich habe gedacht, das ist jetzt nötig. Das brauchen wir jetzt. Also für die nächsten Monate und Jahre ist es gut. Und dann muss man sehen.
Das war Dr. Ute Lepp. Frau Lepp, herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch.
Gerne.